Irmgard Lumpini liest Michael Wolffs Feuer und Zorn und Nathaniel Hawthornes Kurzgeschichten.
Ich liebe Pflichtlektüre, ich liebe Buchempfehlungen. Bei letzteren neige ich dazu, sie nicht zu beenden, wenn sie mich nach einer Weile nicht in ihren Bann gezogen haben. Aber Magie passiert nicht oft, die Welt ist so schnell, das Leben so kurz, so viel ist zu tun. Schöne Ausreden dafür, die Verpflichtung aus der letzten Sendung, die besprochenen Werke der geschätzten Mitrezensenten nicht vollständig zu erfüllen, sondern die beiden Bücher nur anzulesen. Die Begründung für diese Respektlosigkeit gegenüber Anne Findeisen und Herrn Falschgold wird nun mehr Zeit in Anspruch nehmen, als ich der Lektüre geschenkt habe, aus Respekt vor ihnen. Ich habe es wirklich versucht. Kurz nach Erscheinen von Fury and Fire lasse ich die ersten 100 Seiten im englischen Original. Ja, es gibt Enthüllungen, ja, das ist ganz interessant. Allein die Faszination für den Skandal, die Skandale, die sich immer noch überschlagen und immer noch nicht ausreichen, Donald Trump seines Amtes, das er nicht wollte, zu entheben. Der wirkliche Grund, warum ich dieses Buch nicht weitergelesen habe, ist, dass es für die Welt herzlich egal ist, ob Donald Trump Herr seiner Sinne ist oder etwas will oder nicht. Die Auswirkungen seiner Politik, der Politik der Republikaner, auf die Menschen in den USA und allen von der Politik der USA betroffenen Länder spüren alle. Dann lieber die Zeit verwenden, konkrete Strategien gegen diese Politik zu entwickeln, Frauen zu unterstützen, die in den nächsten Wahlen Ämter erringen wollen, die Teilhabe fordern oder sich ein Beispiel an den Jugendlichen zu nehmen. Teil 2 der Pflichtlektüre. Der Garten des Bösen von Nathaniel Hawthorne in der Übersetzung von Franz Pley. Letzterer war als Essayist und Schriftsteller bekannt. Er übertrug unter anderem Charles Baudelaire, André Gide, Edgar Allan Poe und Oscar Wilde ins Deutsche. 1933 wurden seine Bücher von den Nazis verboten und er musste emigrieren. Nathaniel Hawthornes Märchen entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts. Es ist immer interessant, vor einer literarischen Folie etwas über die Gesellschaft zu erfahren, in der diese entstanden sind. Manchmal wirken einst als Meisterwerke gerühmte Stücke altbacken, manche behalten ihren Glanz und ihre Kunst wird zeitunabhängig gerühmt. Machen wir es kurz. Nathaniel Hawthorne gehört nicht zur letzteren Kategorie. Ich habe nicht wenig Zeit damit verbracht, über sein Werk zu lesen, und es ist mir herzlich egal, wie geografisch genau er gearbeitet oder welche Quellen oder biblischen Motive er verarbeitet hat. Es ist nur schwer auszuhalten und ich möchte meinen Schmerz mit den Hörern und Hörerinnen teilen. Ich zitiere aus der titelgebenden Geschichte. Bald trat aus einem geschnitzten Portal die Gestalt eines jungen Mädchens, in so erlesenen Geschmack gekleidet, wie die prächtigste der Blüten, schön wie der Tag, so tief und lebhaft erblüht, dass der leiseste Schatten mehr schon zu viel gewesen wäre. Überquellend von Leben, Gesundheit und Kraft sah sie aus, all dies verhalten und verdichtet, in seiner Überfülle sozusagen eingedämmt vom Gürtel der Jungfräulichkeit. Zitat Ende. Voller Fragen bleibe ich zurück. Erstens, wirklich? Zweitens, ist die Gestalt eines jungen Mädchens dasselbe wie ein Mädchen? Drittens, wenn ja, warum nicht einfach junges Mädchen? Viertens, was bedeutet, dass der leiseste Schatten mehr schon zu viel gewesen wäre? Fünftens, und ist ein Schatten leise oder ist er leicht? Sechstens, was ist verhaltene und was verdichtete Kraft? Siebtens, und wie wird sie eingedämmt vom Gürtel der Jungfräulichkeit? Achtens, und woher weiß der Betrachter des Mädchens, dass dieses noch Jungfrau ist? Ich habe aus den Texten zu Nathaniel Hawthornes Werk gelernt, dass er der amerikanischen Romantik zugerechnet wird. Viel Empfindsamkeit, die Aufladung von Gegenständen mit metaphysischer Bedeutung, Natur, yada yada yada. Ratlos und ermattet bleibe ich zurück. Mir ist bewusst, dass sich Ansichten über Gesellschaft, andere Menschen oder das andere Geschlecht im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte verändern. Allerdings halte ich es für unwahrscheinlich, dass Frauen vor knapp 200 Jahren in nur zwei Zuständen gebacken wurden. Entweder als zarte, unschuldige Wesen, die niemals und wenn schon, dann nur sehr leise und liebreizend sprechen, oder als vollkommen verderbte Kreaturen. Eine leichte Abwandlung gibt es nur im Alter, dann sind sie vertrocknet. Allen Märchen und Erzählungen Hawthorns, die ich geschafft habe zu lesen, bevor ich mir eingestehen musste, dass ich keinen Zugang finden kann, ist, dass sie immer eine Botschaft haben, von grob geschnitzten eindimensionalen Figuren bevölkert werden und dass man irgendwie im Einklang mit der Natur und bescheiden leben muss. Reiche Leute kommen selten gut weg, auch wenn in einer Geschichte ein reicheres Kaufmannsehepaar kurz darüber nachsinnt, einen schlafenden jungen Mann am Wegesrand zu adoptieren. An diese Stelle spare ich mir die Fragen. Gleichwohl scheint mir der gute Herr Hawthorne ein Heuchler gewesen zu sein. Er war dem Reichtum nämlich nicht abgeneigt, auch wenn er eine Weile bei der Post arbeiten musste, bevor er mit einer Wahlkampfbiografie für seinen Kumpel Franklin Pierce diesem mit zur Wahl zum Präsidenten verhalf, wofür er mit einem Botschafterposten in Liverpool belohnt wurde. Präsident Franklin Pierce ist heute ziemlich vergessen. Nur um Kreise zu schließen, möchte ich hier erwähnen, dass eines seiner Gesetze, das den Weißen in Kansas erlaubte, selbst zu entscheiden, ob sie Sklaven halten wollten, zur Vereinigung der Gegner dieses Gesetzes und damit zur Gründung der Republikaner führte. Hawthorns Schaffen hat also Donald Trumps Triumph, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden, ermöglicht. Weit hergeholt vielleicht, aber nicht unwahrscheinlicher als die Wendungen und Lehren von Hawthorns Werken. Es bleibt schwer nachzuvollziehen, warum Nathaniel Hawthorne einst als Schriftsteller von Weltrang galt. Motive, Sprache, Inhalt, Moral seiner Erzählungen sind altbacken, diffus und geschwurbelt. Sie zeigen Hawthornes Innenleben und das ist okay. Ich will es nur nicht lesen müssen. Kaum verwundert hat mich der Hinweis eines Freundes, den ich um Rat für einen möglichen Zugang zum Werke des Besprochenen bat, dass Hawthorne ein guter Freund des Technikfeindes Henry David Thoreaus war, dessen Werk den Unabomber Ted Kaczynski zu seinen Attentaten inspirierte. Und das bleibt der letzte Hinweis zur Pflichtlektüre Nummer 2. Wenn man sich länger damit beschäftigt, fängt man selbst mit dem Schwurbeln an.